Markus Evangelium Kapitel 6, ab Vers 1 bis Vers 6. Und er ging von dort weg und kommt zu seiner Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren, und viele, die zuhörten, staunten und sagten: Woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Und Jesus spricht zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegt und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben, und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Lasst uns beten, dass der Herr uns auch heute segnet. Und ihr, danke, dass ihr dazu mit aufsteht. Herr Jesus Christus, das ist dieses Wunder, das wir gerade in diesem Lied gehört haben: Immanuel, Gott ist mit uns. Dieses Wunder, Gott wird Mensch. Wer kann das begreifen? Wer kann das sehen? Glauben müssen wir daran, Jesus, dass du der Sohn Gottes bist, dass du Gott Mensch geworden bist, auf diese Erde gekommen. Herr, lass uns heute diese Wahrheit sehen. Lass uns heute an dich genauso das Glauben, Herr, dass du Sohn Gottes bist. Herr, bewahre uns von dem Unglauben, bewahre uns von dem Zweifeln. Herr, dass wir uns da selbst nicht beschneiden in deiner Wirkung, in deinem Handeln an uns und unter uns. Herr, heute bitte ich dich darum, dass du uns gläubige Herzen gibst, offene Herzen gibst, zu hören, wie Jünger hören, zu sehen, was du zeigst, zu glauben, was du offenbarst. Aber genauso auch im Reden will ich dich bitten: Herr, gib mir Weisheit und dieses Wunder, dass wirklich das Menschenwort Gottes Wort wird. Herr, rede zu den Herzen und überführe, ermahne, aber genauso stärke und festige in dir. Darum bitte ich dich vom ganzen Herzen. Amen. Mit großen Schritten, schneller als durch irgendein anderes Buch und ein anderes Thema, kommen wir durchs Markus-Evangelium und sind schon bei Kapitel 6. Die ersten sechs Verse bilden keinen neuen Thema und keinen neuen Anfang für einen neuen Abschnitt, sondern in gewisser Weise schließen sie den letzten Abschnitt, den wir jetzt eine Zeit lang betrachtet haben, ab. Kapitel 5, die Verse 21 bis 43 haben uns gezeigt, was wirklich wahren und rettenden Glauben ausmacht. Das haben wir gesehen an der Geschichte von Jairus und ihrer Tochter, der Auferweckung, und was Jesus von ihm verlangte, dass er sich nicht fürchten, sondern nur glauben an Jesus, wer er ist, welche Macht er hat und zu was er fähig ist. Genau das Gleiche haben wir gesehen, den rettenden Glauben an der Frau, die über 12 Jahre mit der Krankheit litt unter dem Blutfluss, und auch sie wurde gesund. Nicht, weil sie den Zipfel angefasst hatte, sondern weil sie an Jesus geglaubt hat, dass es reicht, ihn zu berühren, um gesund zu werden. Was rettenden Glauben ausmacht, waren die Verse, die wir vorher betrachtet haben. Unser Abschnitt schließt an dieses Thema an, aber beschreibt jetzt nicht nur, was ein Glauben ausmacht, sondern beschreibt uns jetzt, was ein Unglauben ausmacht. Und das ist der Abschnitt, der jetzt uns heute vorliegt, und da würde ich gerne mit euch ein bisschen hineinschauen. Dieser Abschnitt birgt einige Überraschungen. Wie vieles in den Evangelien, wie vieles bei Markus, vieles überraschend ist, aber einiges ist überraschend und vor allem und erstaunlich. Und auch dieser Abschnitt bringt einiges Erstaunliches, vor allem das Erstaunen Jesu über ihren Unglauben. Schaut mal mit mir Vers 6. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Das hat mich wiederum verwundert. dass Jesus sich über sie verwundert, dass sie diesen Unglauben haben. Ich habe die Predigt überschrieben, der erstaunliche Unglaube. Ein erstaunlicher Unglaube. Dass selbst über diesen Unglauben Jesus erstaunt und denkt, das darf doch nicht wahr sein. Es gibt noch eine einzige Stelle, wo davon redet, dass Jesus auch erstaunt war. Aber in dem Zusammenhang war der Glaube eines Heiden, wo er gesagt hat, so einen Glauben habe ich unter den Juden nicht gesehen. Und er staunte über seinen Glauben. Hier staunte er über den Unglauben. Über den Unglauben der Seinen. Nicht der Fremden, sondern der Seinen. Warum, werden wir heute einen kleinen Blick darauf werfen. Also es gibt einiges Erstaunliches, das in diesem Text uns berichtet wird. So wollen wir darüber nachdenken, was eigentlich so einen erstaunlichen Unglauben ausmacht. Eigentlich möchte ich euch gern vier Merkmale des Unglaubens aufzeigen, woran man einen Unglauben erkennt oder was einen Unglauben ausmacht anhand dieses Textes. Es gibt weit mehr Merkmale des Unglaubens, aber das, was hier uns gelehrt wird. Wir wollen einsteigen und nicht so viel Zeit verlieren. Kapitel 6, Vers 1. Und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt und sein Jünger folgten ihm nach. Das nimmt uns hinein und knüpft auch wiederum an das Vorangehen. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, dass wir das Markus-Evangelium grob in gewisser Weise in drei Teilen einteilen können. Das erste ist, dass Jesus seine Jünger beruft und sie machen die ersten Lernerfahrungen. Sie lernen eine Menge. Er bereitet sie für diesen Zeugendienst vor, für dieses Zeugensein in dieser Welt. Und sie lernen über den Inhalt. Sie lernen das Evangelium kennen. Und sie lernen das Evangelium, nämlich das Reich Gottes ist kurz vorzukommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. So beginnen sie, das Evangelium des Reiches kennenzulernen. Jesus bringt es ihnen bei. Sie lernen aber auch den König dieses Reiches kennen. Und das ist der Sohn Gottes. Auch das in vielfältiger Weise haben sie erleben dürfen, dass Jesus derjenige ist, der die Herrschaft hat. Indem er ihnen, und das wiederum die nächste Lektion, ihnen seine Vollmacht zeigt. Sie lernen in verschiedensten Situationen, in großartigsten Situationen, die Vollmacht Jesu über die ganze Schöpfung. Sie lernen aber auch, was für ein Zugang oder wie man Anteil an diesem Reich, wie man Anteil an diesem König und wie man Anteil an dieser Kraft und Vollmacht bekommt. Und das ist aus Glauben. Jetzt bekommen sie noch eine Lektion. Bevor Jesus sie ins Praktikum schickt, das ist nämlich ab Kapitel 6, ab Vers 7, wie ist dann die Aussendung der 12? Jesus sendet sie aus und sie dürfen die ersten Erfahrungen machen, was es bedeutet, ein Zeuge zu sein. Das ist noch nicht der Missionsbefehl, aber sie dürfen in gewisser Weise ein Praktikum machen. Und bevor sie dieses Praktikum machen, bevor sie diese Erfahrung machen, müssen sie noch eins lernen und wahrscheinlich mit das Wichtigste lernen. Sie müssen damit lernen, mit dem umzugehen, wenn Menschen nicht glauben. Sie müssen lernen, was es bedeutet, dass das Evangelium abgelehnt wird. Und vor allem, sie müssen auf schmerzhafte Art und Weise lernen oder sehen, wie erstaunlich es ist, dass die Nahestehendsten, von denen man eigentlich erwartet und von denen man eigentlich hofft, dass die nicht glauben, die eigentlich am nächsten dran sind. Also das ist mit die schmerzvollste sozusagen Erfahrung, die man machen kann. Und Jesus nimmt sie mit, um ihnen eine neue Lektion beizubringen. Es geht um die Jünger. Und darum heißt es, und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt, er sucht sich ganz bewusst diese Stadt aus. Und uns wird noch nicht mal gesagt, dass es Nazareth ist, weil die Betonung ist jetzt nicht, dass es Nazareth ist, sondern die Betonung ist seine Vaterstadt. Markus will uns deutlich machen, die Schrift will uns deutlich machen, er geht dahin, wo er groß geworden ist, wo er 30 Jahre lang gelebt hat, wo aufgewachsen ist, wo ihn jeder kennt und Nazareth ist eine kleine Stadt. Wahrscheinlich haben 500 Bewohner. Also man kennt sich. Die Verwandten sind da, die Geschwister leben da, alle leben da. Und überlegt mal, 30 Jahre hat er da gelebt, hat er gearbeitet. Man kennt sich. Und nicht nur vom Namen her. Man hat miteinander gearbeitet, man hat miteinander gegessen, man hat miteinander Gemeinschaft gehabt, man hat miteinander getrauert, man hat miteinander geweint, man hat miteinander gelacht. Man hat zusammen gelebt. Jesus geht dahin und es ist interessant, dass er sie in seine Vaterstadt mitnimmt, um diese Lektion beizubringen, wie man oder dass das Evangelium eine Ablehnung erfährt. Und dann heißt es, und er geht in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. So werden wir hineingenommen in diese Begebenheit. Jesus nimmt die Jünger wieder mit und es geht um sie. Sie sollen etwas lernen. Die Jünger folgen ihm nach. Wir erinnern uns, was sie bis dahin alles erlebt haben, oder? Kurz davor die Auferweckung der Tochter Jairus. Das war der Höhepunkt der Demonstration und der Vollmacht Jesu. Sie haben mitbekommen, dass diese Frau gesund geworden ist. Sie haben gesehen, wie die Dämonen ausgetrieben sind. Mit all diesem, wer Jesus ist, und in seiner Vollmacht, gehen sie mit Jesus und jetzt nimmt er sie mit in seine Vaterstadt. Wahrscheinlich haben sie gedacht, jetzt können wir mal die Familie kennenlernen. Jetzt machen wir so mal einen kleinen Ausflug. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, also jetzt gerade in dieser Zeit, in der Adventszeit, Weihnachtszeit, wenn man jetzt, da gehen wir zur Familie, man hofft zumindest, dass es schön wird, gemütlich, bequem, man isst was Leckeres zusammen, man genießt die Gemeinschaft, man ist ja unter sich. Vielleicht dachten sie, oh, der will uns der Familie vorstellen, auch nicht schlecht. Aber Jesus sucht diese Stadt aus, ganz bewusst, denn er sucht sich eine Stadt, wo am wenigsten Glaube ist. Und da will er ihm was beibringen. So nimmt er sie mit, im Wissen, was passiert. Woher wusste er das? Schlag mich mit Lukas Kapitel 4 auf. In Lukas Kapitel 4 haben wir einen Bericht, in dem wir nachlesen können, wo Jesus schon mal seine Vaterstadt besucht hatte. Ziemlich am Anfang seines Dienstes, unmittelbar nach seiner Taufe, unmittelbar nach der Versuchung in der Wüste, kehrt Jesus aus der Wüste, gestärkt durch die Engel, durch Gott, kehrt er zurück und voll des Geistes lehrt er in der ganzen Gegend Galiläa, in seiner Heimatgegend sozusagen. Ich lese ab Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus und in die ganze Umgegend und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Also in der ganzen Umgebung lehrt er in den Synagogen und die Leute staunen darüber und denken, boah, und er wird geehrt. Und dann heißt Vers 16, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Darf ich so sagen, er ging da in die Sonntagsschule. Von klein auf hat man ihm dann den Glauben beigebracht. Die Bibelverse. Und Gott war nicht in dem Wind. All diese Stellen, die haben das gelernt. Und dann, Vers 16, wo er erzogen war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge, genau das Gleiche, und stand auf, um vorzulesen. Und jetzt steht Jesus auf, und ich möchte jetzt nicht komplette Verse lesen, aber er steht auf und sagt, er liest Jesaja, Stelle und sagt, wisst ihr was? Heute erfüllt sich das Wort vor euren Ohren. Dort ist die Rede von dem Messias, der von Gott gesalbt ist. Und da sagt er, das bin ich. Und wisst ihr, was die Folge ist? Ich kürze mal das ab. Sie bringen ihn an den Rand des Felsen, um ihn runterzustürzen, um ihn umzubringen. Lest mal mit mir ab Vers 28. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zu der Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Das, was jetzt kommt, das ist herrlich. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Die Zeit war noch nicht da, sie konnten ihm nichts antun, aber sie wollten ihn. Jetzt überlegt euch mal, 30 Jahre, Jesus wächst dort auf. Da ist seine Familie, da ist seine Verwandtschaft, da sind seine Nachbarn, das ist seine Heimatgemeinde, da ist aufgewachsen von klein auf. Und er kommt, lehrt und die Folge daraus, sie wollen ihn umbringen. Sie wollen ihn umbringen. Jesus geht wieder weg. Und nach einer Weile sagt er, Jünger, komm mal mit, ich nehme euch mal einen schönen Ort mit. Der wird euch gefallen. Nicht ohne Grund. Warum macht das Jesus? Er weiß, was da kommt. Er weiß, was für eine Reaktion da kommt. Sie haben ihn vorher nicht geliebt, sie wollten ihn sogar töten. Er bringt sie an den Ort, wo wahrscheinlich mit am wenigsten, neben ein paar anderen Städten, die Jesus genannt hat, am wenigsten Glaube war. Und es gibt so komische Orte. Immer wieder ein Bericht von Missionaren und Zeugen von Evangelisten, können wir nachlesen und hören. Und sie kommen an Orten und da ist eine Bereitschaft. Da kommen sie an einen anderen Ort, tot. Und die wundern sich, was ist hier los? Dann reisen sie einen Ort weiter, auf einmal wieder Offenheit. Es gibt bestimmte Orte, da hat der Teufel so verblendet und so viel Werk getan, dass sie überhaupt nicht empfindlich, das ist ein harter Boden. Also Jesus nimmt sie ganz bewusst damit hinein, um ihnen etwas zu zeigen. Er weiß, in seiner Heimat, in seiner Vaterstadt, werden sie keinen schönen Empfang bekommen. Und er weiß, er wird dort abgelehnt werden. Und das will er ihnen zeigen. Sie sollen das Nächste lernen. Und das Wichtige, sie sollen lernen, wie geht man mit Abneigung, mit Ablehnung, mit Unglauben um. Denn schaut mal, in Kapitel 6, ich greife nur ein Stück weg, noch ein bisschen vor, Kapitel 6, ab Vers 11, Jesus sendete ja da die 12 aus. Und dann sagt er Vers 11, und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Und dann zogen sie aus. Also, bevor Jesus sie da aussendet, und auch das, sie werden auch das erleben, bringt er ihnen eine Lektion bei und das an seinem eigenen Leben, an seinem eigenen Leib, was es bedeutet, auf Ablehnung zu stoßen. Also er weiß, dieser Ort, dieser Heimatort, die 500 Menschen oder wie viele auch immer da waren, sie werden ihn ablehnen, da werden nur wenige sein, die an ihn glauben. Aber er weiß noch mehr und das ist noch tragischer. Schaut mal in Kapitel 6, unser Markus-Evangelium, Vers 4. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt. Das ist der Ort. Und dann liest er weiter. Und unter seinen Verwandten. Der Kreis zieht sich eher, auch die Verwandten haben Schwierigkeiten mit ihm. Und dann geht es weiter. Und in seinem Haus. Also Stadt, in der er groß geworden ist, dann die Verwandtschaft, die zu ihm gehört. Und nicht nur die Verwandtschaft, seine Familie, die hat ein Problem damit. Und das ist, was die erwartet. Und Jesus kommt. Und die Jünger hatten ja schon etwas davon gemerkt, oder? Die haben schon etwas erlebt, dass die Familie ihn nicht für ganz für dicht hält. Schaut mal in Kapitel, könnt ihr euch noch erinnern, Kapitel 3. Ist das Kapitel 3? Ja. Vers 21. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Als wir über die Sünde, die unvergebbare Sünde gegen den Heiligen Geist nachgedacht haben, waren wir an dieser Stelle, dass seine Familie zu diesem Zeitpunkt dachte, der ist verrückt geworden. Das heißt, sie wollten ihn in eine Zwangsjacke anlegen und nach Hause bringen und sagen, da stimmt etwas mit ihm nicht. Das ist, was die erwartet. Eine Ablehnung. Mich hat nach dem Adventssingen ein lieber Bruder angesprochen, auf eine Stelle aufmerksam gemacht. Ich möchte euch kurz vorlesen. Schlagt mit mir Lukas auf, Lukas Kapitel 2. In dieser Stelle wird uns das angekündigt, was Jesus erwartet, was die Folgen sind. Und da sind wir mitten in der Weihnachtsgeschichte. Jesus wird geboren und Josef und Maria gehen in den Tempel, um Jesus dann zu weihen, ein Opfer darzubringen, und dann begegnen Simeon und die Propheten Hanna. Und als Simeon Jesus sieht, das sind herrliche Worte, ich lese euch ab Vers 25, Kapitel 2 in Lukas Evangelium, Kapitel 2 ab Vers 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden. Das ist ja Wahnsinn, gell? Dass der Heilige Geist Simeon vorher etwas gesagt hat. Simeon, warte, du darfst noch nicht sterben. Du wirst den Messias sehen. Das ist ja Wahnsinn. Und dann heißt es, dass der Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als er die Eltern und das Kind Jesus hereinbrachten, sie hereinbrachten, um ihn nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil, deine Rettung gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Schaut mal, was er schon wusste, gell? Im Angesicht aller Völker ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israels. Also, das ist die Rettung. In diesem Menschen ist die Rettung für alle Völker und für Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Da war Josef noch am Leben. Jesus war ja gerade ein Baby. Und beide wunderten sich. Da ist einer und sagt, das ist der Retter. Geht's klarer? Das ist ein Prophet, der dieses Zeugnis bezeugt und sagt, das ist der Retter. Und dann die Botschaft, und sie wunderten sich darüber. Und dann heißt es, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, diese ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. Also dieser ist gesetzt. An diesem werden sich viele stoßen, an diesem werden viele fallen. Aber auch durch ihn werden auch viele aufstehen für Israel. Und dann heißt es, und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Er wird gehasst werden. An diesem werden sich viele ärgern, an deinem Baby werden sich viele stoßen, an deinem Baby werden sich viele ärgern. Das wusste die Maria von Anfang an. Und dann sagt er Folgendes: Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Und das war so die Frage. Inwieweit wird das Schwert ihre Seele durchdringen, damit die Überlegungen von anderen offenbar werden. Was meint er damit? Was prophezeit er hier? Simeon sagt, du wirst in deiner Seele verletzt werden. Das, was geschieht, wird dich verletzen. Aber das, was dich verletzen wird, wird offenbaren, was in den Herzen anderer ist. Dein Sohn wird verstoßen werden, an deinem Sohn werden sich ärgern, sie werden deinen Sohn umbringen. Und das wird offenbaren, was in ihren Herzen ist. Und zwar in vieler Herzen. Das, was dich, deine Seele durchgeht, das wird offenbaren, was Glaube oder Unglaube ist. Diese Prophezeiung hat Maria von Anfang an bekommen. Das ist, was Jesus erwartet. Kehren wir zurück zu Markus. Also, das ist die Ausgangssituation. Jesus bringt sie dahin, weil er weiß, was ihn da erwartet. Und er will ihnen beibringen, was Ablehnung ist. Und die extremste Form der Ablehnung. Die extremste Form der Ablehnung. Ich hoffe, ihr habt diese Erfahrung noch nicht gemacht. Von einer eigenen Familie abgelehnt zu werden. Gestern sprach ich mit einem Menschen darüber. Was für ein Unglück in der Familie, wo es dann heißt, du bist nicht mehr mein Sohn. Ja. Was für ein Schmerz und was für eine Verletzung, wenn man von seiner eigenen Familie ausgestoßen wird, wenn man von seiner eigenen Familie als verrückt erklärt wird. 4 Kennzeichen des Unglaubens, des unglaublichen Unglaubens, des erstaunlichen Unglaubens. Ich möchte anhand von diesem Text euch kurz vier dieser Kennzeichen vorstellen. Lesen wir. Vers 2. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren, und viele, die zu ihm zuhörten, staunten und sagten: Woher hat er das? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Das erste Kennzeichen von einem erstaunlichen Unglauben ist Ignorieren der offensichtlichen Bestätigung der Wahrheit. Eine Ignoranz des Offensichtlichen. Das ist das erste Kennzeichen des Unglaubens. Man will das, was so klar und so offensichtlich ist, nicht wahrhaben. Man ignoriert es. Man stellt es in Frage, das kommt gleich auch noch. Aber man ist überhaupt nicht offen für das, was so klar eigentlich vor den Augen geschieht. Man ignoriert es. Man will es nicht wahrhaben. Das ist das erste Kennzeichen eines eigentlich erstaunlichen Unglaubens. Und ich glaube, das ist auch, was es heißt. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. So viele klare Zeichen und Wunder geschahen. So klar, die letztendlich, selbst die schriftgelehrten Pharisäer sagen mussten, eigentlich kann nur derjenige das tun, der von Gott ist. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und obwohl es so eindeutig ist, dass der Geist Gottes auf ihm ruht und diese Dinge tut, für dies, wie kann das sein? Komisch, das glauben wir nicht. Das ist merkwürdig. Woher hat er das? Ja, woher hat er das? Wer kann Tote lebendig machen? Woher hat er das? Ja, Beelzebul, oder? Woher hat er das? Ja, von Menschen. Ja, woher hat er das? Hat sich beigebracht. Die stellen eine Frage, woher hat er das? Nach seiner Gewohnheit geht er in seine Synagoge. Nochmal, in der er groß geworden war. Wer ist hier groß geworden in der Gemeinde? So, Lukas, nehmen wir mal jetzt Lukas. Von klein auf. Ich hoffe nicht, dass ihr ihn auf den Berg treibt und dann... Ja. Da wächst du auf, das ist deine Familie, deine Gemeinde, sie kennen dich. Ich hoffe, sie lieben dich. Er kommt da hinein und nach der Gewohnheit, das heißt, er galt als Rabbi, obwohl er nicht gelernt hat, obwohl er diese Ausbildung nicht hat, aber er war außerhalb als Rabbi anerkannt. Jetzt kommt er und nach der Gewohnheit durfte ein Rabbi ein Wort sagen, also nicht nur ein Grußwort, sondern eine Lehre bringen. Und er tut es, er lehrt es. Was er lehrt, haben wir in Lukas 4 gelesen, ich bin der Messias. Er sagt, ich bin es, der Geist des Herrn ruht auf mir. Und jetzt sagen sie, woher hat er das? So klare Machterweise. Liebe Geschwister, wir waren nicht dabei, aber das Zeugnis, was wir bis jetzt in Markus gelesen haben, ist doch so eindringlich. So ein klarer Beweis. Im Johannesevangelium wird diese Auseinandersetzung noch ein bisschen greifbarer. In Johannes Kapitel 5 sagt Jesus, ich lese ab Vers 30. Johannes Kapitel 5, ab Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also ich tue das aus, von wem und für wen? Für meinen Vater. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeugt. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Ihr habt zu Johannes gesagt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr gerettet werdet. Ich mache das Ganze nicht wegen mir, damit ihr lebt, damit ihr gerettet werdet, sage ich doch, woher ich komme. Das ist wichtig, dass ihr glaubt, woher ich komme. Das ist wichtig, dass ihr versteht, wer mich gesandt hat. Denn wenn ihr das nicht annehmt, dann stirbt ihr. Ich sage euch das aus einem Grund, damit ihr gerettet werdet und nicht, weil ich mich hier aufspielen möchte. Vers 35. Jener war in dem brennende und scheinende Lampe, er redet von Johannes. Ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollende, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Merkt ihr? Jesus sagt, die Werke, wisst ihr, woher ich tue? Nicht aus mir tue ich sie. Ich tue sie, weil der Vater mich gesandt hat. Und sie sehen das, die klaren Beweise, und die stellen drei Fragen. Woher hat er das? Und ihre Folgerung ist, wir werden gleich nicht göttlich, nicht vom Vater. Die stellen sich, ja, woher hat er die Weisheit? Woher weiß er so viel? Woher diese Weisheit in den Situationen? Von wem hat er das? Irgendein Rabbi beigebracht? Hat er irgendein Buch gelesen? Aber kommt nicht auf die Idee, von Gott. Und die letzte Frage, wie tut er diese Wunderwerke? Es ist anscheinend offensichtlich, dass durch seine Hände Wunderwerke geschehen. Und die Frage ist, ja, wie macht er das eigentlich? Spannend. Die einen sagen durch Beelzebul, durch die Dämonen, die anderen vielleicht ein Trick, die anderen sagen, keine Ahnung. Aber die kommen nicht auf die Idee zu sagen, muss Gott sein. In Johannes Kapitel 12, das schlagen wir nicht auf, heißt es, und obwohl er so viele Zeichen tat, glaubten sie nicht an ihn. Das ist das Erste. Das erste Kennzeichen von einem erstaunlichen Unglauben ist, es leugnet die offensichtlichen, die klaren Beweise Gottes. Anders ausgedrückt, der Unglaube ignoriert die Bestätigung der Wahrheit. Es ignoriert es. Obwohl es so klar ist, das wird weggeredet, weggefragt. Lass uns einen Schritt weitergehen. Zweitens, was ist ein weiteres Merkmal des Unglaubens? Vers 3. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon und sind nicht seine Schwester hier bei uns? Zweites Merkmal des Unglaubens ist die Infragestellung der Wahrheit. Nicht nur ignorieren der Wahrheit, sondern hier wird die Wahrheit infrage gestellt. Wie? Er kann es einfach nicht sein. Lass uns mal das prüfen. Die haben drei Fragen. Woher hat er das? Woher kommt die Weisheit? Und wie kann er diese Werke tun? Und die Antwort, die sie bringen, mit drei Argumentationen. Er kann nicht von Gott sein. Warum? Erstens, er ist ein Zimmermann. Das ist das Erste, was ich sage. Ist er nicht der Zimmermann? Wie kann ein Zimmermann sowas machen? Keiner aus Jerusalem, keiner der Großen, keiner. Es ist einfach ein Zimmermann, ein einfacher Mann, ein Mittelschichtmann. Nur nebenbei, dieses Zimmermann, ich weiß nicht, was für eine Vorstellung habt ihr. Was ist ein Zimmermann? Einer, der Möbel baut, so das ist bei uns so, ja? Mit Holz umgeht. Bitte was? Dachstühle baut, jetzt. Sehr gut. Also, da kommen wir schon näher. Ich habe Tische gebaut und Stühle gebaut das ist ein Schreiner, genau. Aber so bin ich, das war so mein Verständnis eigentlich. Aber Zimmermann in dem Sinne eigentlich, selbst das ist ungefähr 150 Jahre nach Christus, ist diese Überzeugung, Jesus war ein Zimmermann eigentlich entstanden. Aufgrund von dem Begriff und der von Tekton. Eigentlich, er ist doch ein Tekton sozusagen. Und Tekton ist ein Erbauer. Und ein Erbauer kann einer, das deutsche Wort, nein, das ist kein deutsches Wort, Architekt, kommt eigentlich von diesem Tekton. Er ist doch ein Architekt. Cool, jetzt klingt schon ein bisschen besser, gell? So, er ist doch ein Architekt. Als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, wie passend das ist. Ähnlicherweise wie Paulus ein Zeltmacher war. Und welche Aufgabe bekam er, als er dann Jesus begegnete? Das große Zelt zu bauen. Das wahrhaftige Zelt, an diesem wahrhaftigen Zelt mitzubauen. Und Jesus war ein Architekt. Ob er mit Holz einen Dachstuhl dann gebaut hat, oder das könnte auch einer sein, der mit Steinen arbeitet, also Mauern setzt, ein Eckstein. Oder mit Metall sogar. Aber es ist einer, der ein Erbauer mit Planung und Erbauen. Ich glaube, das ist aber mein, er war ein Schwabe, ein Häuslebauer. Er hat Häuser gebaut. Und wahrscheinlich nicht ein, zwei für, mit seinem Vater, für die Mitbewohner, also die Nazareth. Hat mit mindestens einem Dachstuhl mitgebaut, dass ein Dach über ihren Kopf bekommen. Er war ein Erbauer. Und in seinem irdischen Beruf, 30 Jahre, baute irdische Häuser. Und als Gott ihn berufen hat, fing er an, das wahre Haus zu bauen. Das Ewige, das Herrliche, das Heiligtum, von dem wir heute vorhin gehört haben. Das ist der wahre Erbauer. Und darum wird von ihm geredet. Er ist der Eckstein von diesem Haus. Das Fundament von diesem Haus. An dem sich viele stoßen. An dem sich viele stoßen werden. An diesem Haus, das er dann baut, darüber werden sie sich ärgern. Sie sagen, das ist doch irgendein Tekton, mehr ist es nicht. Das ist für sie unvorstellbar, dass er, dass auf einmal so, sag ich mal so, so ein Architekt oder eben so ein Bauer und Erbauer auf einmal diese Weisheit hat, auf einmal diese Kraft hat, auf einmal diese Vollmacht hat. 30 Jahre war davon nicht so zu sehen, auf einmal weiß er alles. Die haben sich dran gestoßen.
Das Zweite ist, sie stellen das in Frage. Sie sagen, nee, das kann nicht sein. Guck mal, was er getan hat. Guck mal seinen Beruf an. Nee, kann er nicht sein. Zweitens, sie sagen, ja, schau mal, wer er ist. Er ist der Sohn der Maria. Warum sagen sie das, Sohn der Maria? Das ist kein Kompliment. Wisst ihr, was für ein Gerede ständig war, wer der Sohn der Maria war? Ein unehelich Gezeugter. Geht mal mit dem Kapitel 8 im Johannesevangelium. Also eine Hand bleibt Markus im Johannesevangelium, Kapitel 8. Ich glaube, Vers 41 muss das sein. Es geht darum, wer wahre Nachkomme Abrahams ist. Und sie sind ja so stolz, wir sind Abrahams Kinder. Und Jesus sagt, ihr seid nicht Abrahams Kinder, ihr seid auch nicht Kinder Gottes. Ich lese ab Vers 40, Vers 41. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprach nun zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Wir haben Gott als Vater und du bist durch Hurerei geboren. Als Jesus da kommt, die wissen, Maria kam eines Tages und war schwanger. Und sie glaubten ihr nicht, dass sie gesagt hat, vom Geist Gottes gezeugt. Da musste Gott musste Josef überzeugen, es ist vom Geist Gottes. Und es glaubten immer noch nicht. Und sie mussten weg. Für lange Zeit müssen sie in Ägypten leben. Sie waren ausgestoßen, dann kehren sie zurück. Glaubt ihr, sie waren dann angesehen in dieser Gemeinde? Sie waren dann nicht froh, dass sie da leben konnten. Sie waren wahrscheinlich froh, dass sie überhaupt da ein Handwerk aufbauen konnten und vielleicht ein paar Aufträge bekamen. Sie waren glücklich, dass sie überhaupt irgendwie existieren. 30 Jahre lang haben sie das irgendwie hingekriegt und dann auf einmal dreht Jesus durch. Und dann sagen sie, wir müssen ihn holen, weil der ist durchgedreht. Er ist verrückt. Er macht uns alles kaputt. Er ist von Sinnen. Und wisst ihr, was die Leute sagen? Ja, klar ist er von Sinn. Der ist doch durch Hurerei geboren. Der ist doch ein Bastard. Wie kann er Sohn Gottes sein? Versteht ihr das? Die offensichtlichen Bestätigung, dass er Gottes Sohn ist, wird verleugnet, aber dann wird an den Haaren sozusagen herbeigezogen. Aus dem Grund kann es nicht sein, aus diesem Grund kann er nicht sein. Ja, kommt noch ein Grund. Markus 6. Also Sohn der Maria. Und dann heißt es, und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon, und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Also er hat eine große Familie. Jakobus kennen wir. Das ist der Jakobus, der später den Jakobusbrief geschrieben hat. Joses ist eine andere Umschreibung, das ist der gleiche Name wie Josef. Matthäus schreibt, glaube ich, sogar Josef. Judas, der hat ebenfalls einen Brief dann später hinterlassen, und Simon und mindestens zwei Schwestern. Man vermutet sogar, sind mehrere als zwei. Aus Parallelstellen, wo dieses zwei Schwestern eine Mehrzahl als nur zwei andeuten, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. Auf jeden Fall eine große Familie. Aber um was geht's? Die bei uns sind, hier bei uns. Das ist das Entscheidende. Seine Familie ist hier. Und er ist doch einer von uns, von hier. Als die ganze Rede nach Jerusalem kam und als die schriftgelehrten Pharisäer darüber stritten und überlegten, kann Jesus der wahre Messias sein und der Prophet, wisst ihr, was ihr Argument war? Kommt aus Galiläa irgendein Prophet? Überlegt mal, schreibt uns die Geschichte, dass Gott irgendjemanden aus diesem Kaff da rausgeholt hat. Abgesehen davon, die hatten eine Unkenntnis, gell? Einen gab es. Wisst ihr, welcher Prophet aus Galiläa kam? Jona. Und das ist der Prophet, auf den Jesus sich am meisten bezogen hat, nebenbei. Ja. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte. Und sie sagen, kein Prophet kommt da. Aus dieser Gegend kann nichts Gutes kommen. Das ist das Resümee. Und sie sagen, was bildet er sich ein, jetzt der Messias zu sein? Er kommt doch von uns. Seine Geschwister leben hier, seine Verwandten leben hier, seine Schwestern leben hier. Er ist einer von uns, er ist ein Galiläer. Nichts kann Gutes kommen. Also, überlegen, woher hat er das, wer ist er, woher kommt die Kraft? Und sie gehen durch, es ist ein Zimmermann, ist irgendein, der ist ein Bastard, er ist ein unehelich Gezeugter und er ist einer von uns. Kann nicht sein. Ein Merkmal des Unglaubens ist Infragestellung der Wahrheit. Die Wahrheit wird so lang, obwohl es so klar und offensichtlich ist, man sucht sich Ausreden, um nicht glauben zu müssen. Man sucht sich Ausreden und die sind erbärmlich. Der dritte Punkt, der vorletzte Punkt. Nach der Infragestellung kommt ein Angriff auf die Wahrheit. Ich lese euch. Und sie ärgerten sich. Und sie ärgern sich. Es ist Hass. Es ist ein Angriff. Sie ärgern sich über. Es ist ein Ärger auf die Wahrheit. Und ich würde sogar noch präzisieren. Und das können wir wirklich beobachten, von der Schrift her bis in die Gegenwart hinein. Das Zeugnis der Kirchengeschichte. Wenn Feinde des Evangeliums, wenn Ungläubige die Wahrheit hassen, wenn sie nicht glauben, dann aber die Wahrheit nicht widerstehen können oder sie ihr nicht widersprechen können. Wisst ihr, was sie machen? Sie wenden sich gegen den Boten der Wahrheit. Sie beginnen erst, den Boten der Wahrheit zu diskreditieren. Hier vollendet mein Satz. Sie zerstören seine Glaubwürdigkeit. Sie zerstören seine Persönlichkeit. Sie zerstören seine Herkunft. Guckt mal, das ist ein Sünder, das ist ein Lügner, das ist ein Betrüger. Wie kann er von Gott sein? Schaut doch, woher er kommt. Schaut doch, was er getan hat. Und dann, wisst ihr, was geschieht? Man sucht, das ist schon echt politisch, Wahlkampf wird da betrieben. Man sucht, wo man irgendwas findet, wo man was dagegen verwenden kann. Aus diesem Grund, aus diesem, da hat man den Fehler gemacht, da hat man die Sünde begangen. Das kann er nicht sein. Bei Jesus hat man alles rausgegraben, um zu sagen, das kann er nicht sein. Er kann nicht so ein Gottes sein. Und man greift die Person an. In der Gemeinde Korinth, Paulus gründet die Gemeinde und sie schmeißen ihn raus. Wisst ihr, wie sie das geschafft haben? Den Gründer der Gemeinde rauszuschmeißen. Die haben, nachdem Paulus weg war, kam Irrlehrer hinein. Und die haben nichts gegen die Wahrheit sein können. Sie haben ein anderes Evangelium gebracht. Aber bevor sie dieses andere Evangelium bringen konnten, haben sie den Boten diskreditiert. Sie haben gesagt, guckt mal, Paulus macht das nur wegen Geld. Guckt mal, Paulus macht, er ist kein brillanter rhetorischer Redner. Er will nur eure Frauen, er will nur euer Geld, er will nur Ansehen, er will nur euch. Und haben sich da einreden lassen. Und nachdem sie Paulus in Frage gestellt haben, haben sie gesagt, und übrigens, das Evangelium ist natürlich auch falsch, wenn der Bote falsch ist. Und dann brachten sie ihre Irrlehre hinein, ein anderes Evangelium. Sie redeten auch von Christus, sie redeten auch von Gott, aber nicht wie die Apostel es gelehrt haben. Und Paulus kämpft, 2. Korintherbrief, könnt ihr lesen, das ist sein Kampf gegen das. Und er sagt, ich will mich nicht rühmen, aber ihr zwingt mich dazu. Ich muss euch sagen, ich bin ein Benjamiter, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Und er verwendet ganz schön oft das Wort, das Ich, und nicht um sich selbst darzustellen, um zu zeigen, ich habe einen Auftrag. Ich komme in der Autorität Christi. Und er kämpft nicht für sich, er kämpft für das Evangelium. Jesus sagt, ich kämpfe doch nicht um meine Ehre, sondern wenn ihr nicht glaubt, dass ich von Gott komme, dann stirbt ihr. Es ist wichtig, dass ihr versteht, dass ich der Sohn Gottes bin. Sie greifen an. Und das Wort, das Simeon Maria vorausgesagt hat, ist eingetroffen. Sie stoßen sich daran. Sie ärgern sich daran. Jesaja Kapitel 8, Vers 14 könnt ihr nachlesen. Das ist die Prophezeiung, worauf sich Simeon selbst dann bezieht. Er wird zum Eckstein und zum Anstoß werden. Er wird zum Anstoß werden. Letzter Punkt. Und das ist das Traurigste von allem. Ich lese ab Vers 4. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. und geht. Da lebt Jesus 30 Jahre und auf einmal beruft Gott und salbt Gott Jesus zu diesem Dienst. Er tritt auf, er beginnt zu lehren, zu wirken. Und die Familie und die Verwandten und die Stadt, sie kann es nicht annehmen, dass er jetzt der Messias ist. Es gibt verwunderlicherweise Menschen, die ab und zu gerne und froh sind, wenn ich predige. Ein paar gibt's. Und manchmal bin ich viel unterwegs. Und dann frage ich mich, warum so wenig bei meiner Familie? Warum so wenig bei meinen Verwandten? Warum so wenig in meiner Heimatgemeinde, in der ich aufgewachsen bin? Und ich muss ehrlich sagen, mir geht es nicht so, wie Jesus es ging. Und nicht so, wie es manchen anderen Zeugen des Evangeliums ging. Ich habe Gnade. Ich will dieses Zeugnis geben. Und meine Eltern hören jetzt zu, deswegen will ich das Zeugnis geben. Ich bin erstaunt. Ich bin einmal zu meinen Eltern, vor allem zu meiner Mutter, und gesagt, die sitzen da und hören meine Predigten. Ich, der Sohn, sie, meine Eltern, sagt, könnt ihr das überhaupt von mir annehmen? So hört ihr dann, versteht ihr, was ich meine, ja? Als ich die Gemeinde in eine Gemeinde in den Pastoraldienst ging, sind sie mit mir mitgegangen für mich. Bis heute unterstützen sie. Und dann sagte meine Mutter, nein, sie hört in dem Moment nicht mich als Sohn, sondern als Prediger. Ich war ihr Pastor 4 Jahre lang. Das ist für mich ein Wunder. Das ist ein Wunder. Und wisst ihr, was dazu braucht? Demut. Viel Demut. Und trotzdem gibt es so viele, die sich daran ärgern. Und ich kann mir vorstellen, warum. Sie kennen mich. Sie kennen mich als Kind. Sie kennen mich als Jugendlichen. Sie wissen mit mir, was ich alles angestellt habe. Sie kennen mich mit meinen Launen und mit meinem Verhalten. Sie kennen mich mit meinem Reden. Sie kennen mich mit meinen Fehlern und Makeln. Sie kennen mich. Schwierig anzunehmen, gell? Hier ist Sohn Gottes, der hat keine Fehler, hat keine Makel, keine Sünde, nichts Falsches getan. Und sie hassen ihn. Und Jesus sagt, ein Prophet kriegt die Ehre immer woanders. Darf ich euch einen Rat geben? Ich denke an unsere jungen Brüder hier aus der Gemeinde. Ich bin Gott so dankbar, dass Gott Frucht schenkt und dass wir so gute, fähige, junge Brüder haben, die eine Begabung und eine Berufung haben zum Dienst in der Gemeinde. Wisst ihr aber, was meine größte Sorge ist? Sie werden alle gehen. Sie werden irgendwo anders dienen. Das wiederum ist schon gut, weil dann das Evangelium wird hinausgetragen. Aber wisst ihr, warum ganz viele nicht in ihre Heimatgemeinden zurückkehren? Nicht, weil es dort keinen Platz und keinen Dienst gibt. Weil sie dort nicht die Ehre bekommen, die sie bekommen sollten. Weil diesen halt, welche von uns, die sind halt aus der Sonntagsschule, hatte ich noch, sie noch bei mir und jetzt predigt er und jetzt muss ich ihm zuhören und von ihm sagen lassen. Ist nicht so einfach. Der Prophet bekommt nicht viel Ehre in seinem eigenen Land, in seinem eigenen Haus, nicht in seiner eigenen Familie. Es ist schwierig für ihn, das Wort Gottes dort zu verkündigen. Und das liegt an uns, ob sie bleiben. An uns. Denn unser Unglaube in dieser Hinsicht verhindert, dass sie bleiben. Ich sage euch ehrlich, das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Meine Gemeinde, ich liebte sie. Von klein auf bin ich da groß geworden. Ich konnte nicht bleiben. Ich war ein Ärgernis geworden. Ein Anstoß. Und für manche bis heute. Jesus sagt, ein Prophet gilt nicht in seinem eigenen Land, Haus, Verwandtschaft. Aber dann heißt Folgendes, und ich komme zum Schluss, eine verwunderliche Geschichte. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auferlegte und sie heilte. Interessante Aussage, oder? Darf ich euch eine Frage stellen? Ist Jesus darauf angewiesen, ein Wunderwerk zu tun, ob wir glauben oder nicht? Darüber streiten sich viele Theologen, was das hier bedeutet. Das heißt, wisst ihr, was der Rückschluss für uns sofort ist? Ja, weil wir nicht glauben, kann Jesus bei uns nicht wirken. Gell? Wir werden nicht gesund, weil wir nicht genug glauben. Wir erleben keine Wunde, weil wir nicht glauben. Das heißt, Jesus guckt, okay, hast du genug Glauben, dann kann ich an dir wirken. Hast du nicht genug Glauben, kann ich nicht an dir wirken. Ist das das, was die Stille lehrt? Ich bin mir sicher nicht. Was meint Markus, was meint der Geist Gottes, als er uns überliefert? Und er konnte nicht, in Matthäus-Evangelium heißt es, und er tat es nicht. Das ist keine Frage von Macht, das ist keine Frage von Können, das ist eine Frage von Wollen und Zweck. Was ist der Zweck von Zeichen, Wundern? Was sagt Jesus? Warum tat er Zeichen, Wunder? Um zu zeigen, er ist der Messias. Da ist ein Ort, Familie, Verwandtschaft und die Stadt. Sie glauben nicht, dass er der Messias ist. Und wisst ihr, was er dann nicht mehr gibt? Die bestätigen Zeichen, dass er es ist. Wo kein Glaube da ist, dass er es ist, muss er es nicht bestätigen. Die glauben nicht. Da, wo Glaube ist, bestätigt er das. Deswegen heißt es, aber außer, dass er wenigen Schwachen die Hände auferlegte. Was bedeutet das? Es gab ein paar da. Die Schwachen, die Armen, die Kranken. Es gab ein paar. Und sie haben geglaubt. Und diesen hat er seine Macht gezeigt. Diesen hat er seine Macht bestätigt. Aber er wunderte sich. Und er wunderte sich über den Unglauben. Obwohl es so klar ist, obwohl der Vater ihn bestätigt hat, obwohl er, was er bis jetzt alles getan hat und die ganze Umgegend, die Volksmassen, wir haben ja gelesen, wie viele kamen, dass er ausweichen musste. Sie glauben, sie nehmen ihn an, aber diejenigen, die so nah an ihn sind, so dran sind, die ihn von Kind auf erlebt haben, ich würde sagen, sie sogar ein Zeugnis davon ablegen können, dass er in allem ohne Schuld war und ohne Sünde. Sie nehmen ihn nicht an. Das ist die ganze Dramatik von Weihnachten. Er kam in das Seine. Und jetzt bekommt das Seine noch einen viel tieferen oder einen engeren Sinn. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen er gab das Recht, Kinder Gottes zu werden. Er kam in das Seine. Er kam in die Welt, das ist das Seine. Er kam zu den Juden, das ist das Seine. Er kam in die Stadt, das ist die Seine. Er kam in die Familie, in die Verwandtschaft, das Seine. Er kam zu der Familie, zu den Mitgliedern, die Seinen. Und die nahmen ihn nicht auf. Das ist die Tragödie, oder? Liebe Geschwister, so viel Zeichen und so viel Machterweise hat Gott uns gegeben, damit wir glauben. Ich bete, dass in uns kein Herz der Verstockung da ist, der sich im Unglauben zeigt. Und jetzt das musste ich noch kurz sagen, das letzte Merkmal eines erstaunlichen Unglaubens, es ist, man beschneidet sich selbst der Wahrheit. Man sorgt selbst dafür, dass man die Wirkung der Wahrheit gar nicht mehr, versteht ihr? Man beschneidet sich selbst. Amen.